Klimawandel, Krieg, Corona. Und jetzt?
Die Probleme kennen wir, doch was sind die Lösungen?
Wir schauen uns an, was in der Gesellschaft bereits passiert und sprechen darüber, was noch getan werden muss.
Wir? Das sind Sarah Kröger und Alina Jensen, zwei Journalistinnen aus Berlin.
Für euch interviewen wir Menschen, die Ideen haben, wie es besser geht. Zudem bekommt ihr in jeder Folge Handlungstipps für den Alltag.
Und jetzt? Der Podcast für Menschen, die Perspektive wollen. Hi Alina.
Hallo Sarah. So schön, dass wir jetzt hier wieder zusammensitzen. Wir nehmen heute schon die vierte Folge auf. Und vor 2 Wochen wurde die erste Folge veröffentlicht. Also eigentlich müssten wir heute hier sitzen und mit Sekt anstoßen.
Stimmt.
Vielleicht haben ja die Hörerinnen oder Hörer einen Sekt zur Hand. Also lass die Korken knallen für uns mit.
Yeah.
Sarah, wie ging's dir denn jetzt die letzten Wochen?
Ja, das war auf jeden Fall sehr aufregend. Es war doch noch einiges mehr an Arbeit, als wir gedacht hatten. Wir hatten gedacht, super, jetzt ist die Folge fertig. Und dann war noch so viel zu tun, ne? Bis der Podcast dann jetzt auf allen Plattformen auch erschienen ist und dann Fragen beantworten, Leuten den Link schicken. Ja, also es war viel zu tun. Instagram, wie sollen da die Kacheln aussehen? Und das waren so viele, viele Kleinigkeiten, die wir theoretisch wussten, aber war noch einiges an Arbeit und wir haben viel miteinander telefoniert.
Ja, also ich muss auch sagen, es ist unfassbar viel, das denkt man gar nicht. Und Sarah hat gestern treffend gesagt, das fühlt sich an wie eine kleine Unternehmensgründung. Und ich finde, das trifft es eigentlich ganz gut.
Aber trotzdem, also war es auch total schön, ne? Wir haben jetzt schon echt viele Leute, die sich den Podcast angehört haben, die auch wirklich von vorne ein bisschen Feedback gegeben haben, was ihnen gefallen hat, was noch gefehlt hat. Und es war aber echt auch sehr viel positiv, muss ich sagen.
Ja, aber wir freuen uns auch auf konstruktive Kritik. Also wenn ihr Anmerkungen habt, Gedanken, dann schickt uns die gerne.
Ja, also wir können auf jeden Fall noch lernen.
Genau. Sarah, ich nenne dir gleich einen Begriff und du sagst mir einfach, was dir spontan dazu einfällt.
Okay.
All deine Assoziationen frei raus. Landwirtschaft.
Klingt öde, ist aber total wichtig.
Und hast du noch irgendwelche Bilder, die dir in den Kopf kommen?
Ja, erstmal denke ich an Traktoren. Und an Maisfelder oder sowas, ja.
Das sind natürlich schöne Assoziationen. Ich hatte jetzt eher gehofft, du sagst sowas wie Monokultur, Pestizide.
Ja, also das Maisfeld, was ich im Kopf hatte, war eine Monokultur.
Okay, dann kriege ich meine Überleitung doch ganz gut hin. Denn die Landwirtschaft, wie sie gegenwärtig betrieben wird, verschärft unsere Klimakrise. Und darum geht's in der heutigen Folge. Zu Beginn erstmal eine gute Nachricht. Die Landwirtschaft könnte dazu beitragen, die Klimakrise einzudämmen. Ackerboden kann nämlich viel CO2 speichern, vor allem in der Humusschicht. Aber wenn der Boden umgegraben wird und wenn schwere Maschinen auf ihm fahren, dann wird die Humusschicht zerstört und das wenige CO2, das noch im Boden vorhanden ist, wird wieder freigesetzt. Und das passiert regelmäßig in der konventionellen Landwirtschaft, also in der Landwirtschaft, wie wir sie aktuell haben. Dazu kommt noch die Tierhaltung, die die Erderwärmung weiter antreibt. Ihr habt bestimmt schon mal davon gehört. Kühe zum Beispiel stoßen das klimaschädliche Methan aus. Und beim Düngen des Bodens wird Lachgas freigesetzt, ebenfalls ein Treibhausgas. Die Zerstörung des Bodens und die Tierhaltung führen also dazu, dass das Klima immer weiter aufgeheizt wird. Was wir brauchen, ist eine neue Landwirtschaft, die dafür sorgt, dass der Boden wieder mehr CO2 speichern kann und die möglichst wenig negative Folgen für Mensch und Umwelt hat. Darüber habe ich mit Ivo Degen, Mitgründer des Unternehmens Climate Farmers, gesprochen. Ivo, bevor wir ins Detail gehen, seit wann gibt es euch und was macht ihr?
Climate Farmers ist in 2021 gegründet worden. Unsere Mission ist der Aufbau der Infrastruktur für die Skalierung der regenerativen Landwirtschaft in Europa. Wir arbeiten mit den zwei wichtigen Punkten. Das eine ist der Zugang zu Wissen für LandwirtInnen. Die regenerative Landwirtschaft ist einfach letztendlich eine andere Herangehensweise an die Landwirtschaft. Und was wir sozusagen anbieten, ist Zugang zu anderen LandwirtInnen. Damit A, Zugang zu Wissen, aber zu einem großen Teil auch einfach wirklich Zugang zu Community. Dann geben wir ihnen auch Zugang zu Wissen konkret, das heißt Beratung direkt mit Personen, die sich wirklich in ihrem Bereich, in ihrem Klima, mit ihren Böden, mit ihrer Kultivierungsmethode auskennen. Und auf der anderen Seite braucht es Zugang zu Finanzierung, weil eine Umstellung in der Landwirtschaft letztendlich immer ein Risiko bedeutet. Und das heißt, um dieses Risiko auf sich zu nehmen, braucht es etwas Sicherheit in Form von Finanzierung. Und beides bieten wir auf verschiedene Arten und Weisen.
Okay, das heißt nochmal vereinfacht, dass ihr einerseits Landwirte und Landwirtinnen miteinander vernetzt, solche, die bereits regenerative Landwirtschaft betreiben und solche, die es in Zukunft gerne machen möchten. Und andererseits Wissen vermittelt, vermutlich auch in Form von Workshops, Beratungen, Gesprächen, Telefonaten, ähnliches.
Genau das.
Ja, danke schön. Du hast es schon angerissen, aber nochmal kurz und knackig für alle Hörerinnen und Hörer, die den Begriff noch gar nicht kennen. Was ist regenerative Landwirtschaft?
Das ist eine unglaublich spannende Frage und leider immer etwas komplex zu beantworten. Der Hintergrund davon ist, dass die regenerative Landwirtschaft einen veränderten Mindset darstellt. Wir haben in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts damit begonnen, Pflanzen mit Chemie zu füttern. Wir haben über Jahrtausende eine Landwirtschaft gemacht, die letztendlich immer den Boden gefüttert hat, damit der Boden letztendlich die Pflanzen füttert. Mit zunehmendem Technologieverständnis dachten wir uns, wir kommen da drum herum. Und wir füttern einfach sozusagen direkt die Nährstoffe, die es braucht, in die Pflanze hinein, durch den kleinen Umweg des Bodens. Und haben damit die Komplexität des Lebens ganz einfach unterschätzt. Und das, die Folgen davon sehen wir heute. Das sind ausgelaugte Böden, ist sehr viel Erosion, das ist CO2-Verlust. Die regenerative Landwirtschaft fokussiert sich darauf, landwirtschaftliche Böden aufzubauen. Und dadurch sehr hochwertige Lebensmittel zu produzieren, Kohlenstoff zu binden, Biodiversität aufzubauen.
Du hast die Organisation mitbegründet. Vielleicht kannst du uns kurz mit in das Jahr 2021 nehmen. Was war deine persönliche Motivation? Wie hat alles angefangen?
Sehr gerne. Mein persönlicher Background, ich bin im landschaftlich sehr schönen Westerwald aufgewachsen, in südlich von Köln. Und bin da auf einem kleinen landwirtschaftlichen Hof aufgewachsen. Und das ist etwas, was, glaube ich, viele Personen, die in diesem Kontext aufgewachsen sind, wiedererkennen werden. Sozusagen, man kann die Person aus dem Hof nehmen, man kann den Hof sozusagen nicht aus der Person nehmen. Das ist letztendlich etwas, was immer da war, was mich immer interessiert hat, zurückzukommen in die Landwirtschaft. Ich habe aber dann quasi meine komplette professionelle Karriere im sogenannten Social Impact, im Sozialen, in der Sozialwirtschaft gearbeitet. Ich habe mein erstes Unternehmen im Bildungsbereich mit Anfang 20 gegründet und habe in verschiedenen Ländern, in Spanien, in Südamerika, im Mittleren Osten, in Deutschland, in Sozialunternehmen mitgearbeitet. Und immer sozusagen die Frage, wie können wir wirklich gesellschaftlichen Mehrwert schaffen, ökologischen oder sozialen und oder sozialen, indem wir Systeme verändern. Und mein persönliches Interesse nach 10 Jahren außerhalb der Landwirtschaft war irgendwann klar, ich möchte dahin wieder zurück und habe in dem Kontext sozusagen Research gemacht. Wo haben wir denn wirklich Potenzial im Klimasektor etwas zu bewegen? Die Landwirtschaft deckt einen sehr großen Teil der globalen Fläche ab, ganz einfach. Das heißt, wir haben einen signifikanten Einfluss auf Ökosysteme, auf Wasser, aber eben auch auf Klima. In unseren Böden ist unglaublich viel Kohlenstoff gespeichert. Das ist ein Aspekt, der meistens ignoriert wird, da denken wir nicht oft drüber nach. Aber unsere Böden sind nach den Ozeanen der größte Speicher für CO2. Wir haben sehr, sehr viel CO2 verloren, seit wir angefangen haben, Landwirtschaft zu betreiben, dadurch, dass wir Böden umgraben, dadurch, dass wir sie auslaugen. Aber man kann gleichzeitig auch wieder CO2 in den Böden binden, was gleichzeitig die Böden besser macht. Das heißt, als ich das gesehen habe, dass wir auf der einen Seite, ja, wir können Emissionen reduzieren, aber wir können sehr stark Emissionen aus der Atmosphäre ziehen und sie in den Böden binden, dabei gleichzeitig die Böden verbessern, die Wasseraufnahmefähigkeit verbessern, die Biodiversität verbessern, die Produktivität der Böden verbessern, war mir klar, das ist so ein, also es ist fast ein Klischee, aber so ein Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win, dass das auf jeden Fall passieren muss.
Vielen Dank dafür. Dann gibt es ja verschiedene Maßnahmen in der regenerativen Landwirtschaft. Eine davon ist das sogenannte Carbon Farming. Vielleicht kannst du kurz erklären, was ist Carbon Farming?
Hier kommt ein kleiner Hinweis. Ich habe Carbon Farming in meiner Frage fälschlicherweise als Maßnahme bezeichnet. Es handelt sich jedoch um ein Konzept der regenerativen Landwirtschaft. Und dieses Konzept umfasst verschiedene Maßnahmen, die dazu führen, dass im Boden mehr CO2 gespeichert werden kann. Wie das CO2 in den Boden gelangt, also wie Carbon Farming letztlich funktioniert, das beschreibt Ivo jetzt.
Genau, ich versuche es so simpel wie möglich zu machen. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder bringen wir Kohlenstoff in den Boden ein, indem wir Biomasse auf den Boden drauflegen und dann gibt es Würmer und andere Lebewesen, die sozusagen diese Biomasse in den Boden hineinbringen, wo es zersetzt wird und zu Boden wird, zur Erde wird. Oder wir haben den Weg über die sogenannten Wurzelexudate, das heißt über den Handel der verschiedenen Lebewesen im Boden, Kohlenstoff runterzubringen. Photosynthese bringt CO2 aus der Luft in die Pflanze, durch die Pflanze in den Boden und im Boden kann es mit einer gewissen Stabilität gespeichert werden.
Okay, das heißt nochmal, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es hier zwei Möglichkeiten. Einmal Biomasse oben auf den Boden drauf zu packen und da sind kleine Tierchen, Würmchen und so weiter drin und die sorgen dafür, dass diese Biomasse, die das CO2 aus der Atmosphäre aufgenommen hat, runter in den Boden kommt. Und Variante 2, dass die Pflanzen dafür sorgen, dass das aufgenommene CO2 auch runter in den Boden kommt und gespeichert wird.
Ganz genau.
Ja, kommen wir schon zur Kernfrage des Interviews. Warum ist die regenerative Landwirtschaft aus deiner Sicht unverzichtbar im Kampf gegen die Klimakrise?
Das sind mehrere Aspekte. Eine Sache habe ich sozusagen schon erwähnt, einfach wir haben ein großes Potenzial, Kohlenstoff in Böden zu binden. Das ist sehr unterschiedlich, je nach Region, je nach Boden. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir in Deutschland uns den Allgäu anschauen, das sind relativ gut sozusagen gesättigte Böden. Die aktuelle Annahme ist, dass Böden irgendwann eine Kohlenstoffsättigung erfahren. Das ist nicht unsere Erfahrung, es geht immer noch mehr. Aber wenn wir uns andere Gegenden anschauen, wie beispielsweise Brandenburg, da ist unglaublich viel möglich bezüglich Kohlenstoffbindung. Das ist das eine. Der andere Aspekt, das ist die Klimaanpassung. Es wird mehr regnen, nicht weniger. Aber es wird mehr regnen in weniger Zeit. Und das heißt, wenn wir von ausgelaugten Böden sprechen, die ausgetrocknet sind, und da haut plötzlich so ein Starkregen drauf, dann geht da kein Wasser in diesen Boden rein. Und deswegen braucht es regenerative Landwirtschaft, weil ein lebendiger, biologisch aktiver Boden kann Regenwasser infiltrieren und kann dieses Wasser auch halten und kann damit sozusagen wie ein Puffer reagieren, was wir eben aktuell nicht haben. Das heißt, viele LandwirtInnen haben aktuell sehr stark damit zu kämpfen, wenn es nicht regnet und haben dann, wenn es regnet, keinen Wert davon. Unsere regenerativen Landwirte haben aber gleichzeitig sehr viel Wasser verfügbar in den Böden. Und wenn es regnet, dann bleibt das Wasser auch bei ihnen und kann langfristig gespeichert werden. Das heißt, es sind diese zwei Aspekte.
Ja, dann kann man ja nur hoffen, dass immer mehr landwirtschaftlich genutzte Flächen auf regenerative Weise genutzt werden. Wie groß ist denn der Anteil in Deutschland und wie groß ist der weltweit? Gibt's hier Zahlen?
Leider nicht. Es gibt keine einheitliche Definition der regenerativen Landwirtschaft. Das heißt, es ist ein Spektrum. Es ist nicht ein Moment, ein definierter Moment, jetzt ist es regenerative Landwirtschaft, sondern es ist ein Spektrum der Entwicklung von sozusagen mehr Degeneration zu mehr Regeneration. Insofern fällt es schwer zu sagen, so und so viel regenerativ bewirtschaftete Flächen gibt es. Als wir vor 3 Jahren angefangen haben, gab es in unserer Kalkulation nach in Europa etwa 100 regenerativ arbeitende LandwirtInnen. Wir haben aktuell einen riesigen Andrang, ein riesiges Interesse an der regenerativen Landwirtschaft, nicht nur sozusagen von den LandwirtInnen, aber auch aus der kompletten Lebensmittelindustrie. Also es ist ein kompletter Umschwung passiert, dass die Lebensmittelindustrie plötzlich mit voller Kraft sich darauf verlegt hat, regenerative Landwirtschaft zu wollen. Aber wir haben schlicht und ergreifend die Daten noch nicht. Es gibt einfach noch nicht genug Studien und es ist einfach noch sehr, sehr früh.
Kommen wir jetzt zur Politik. Gibt es da eine Forderung, die du an die Politik hättest?
Ja, und das ist prinzipiell sozusagen das, was wir sehr stark unterstützen. Das ist letztendlich eine Gesellschaft, die die positiven Externalitäten der Landwirtschaft in Wert setzt. Wir fördern letztendlich Ertrag. Wir zahlen LandwirtInnen dafür, dass sie Tonnen an Lebensmittel produzieren. Wir wünschen uns aber Kulturlandschaft, Klimaschutz, Biodiversitätsschutz, Wasserschutz, alle diese Sachen wünschen wir uns, fördern wir aber in vielen Fällen nicht. Wir fordern sie. Das heißt, LandwirtInnen zahlen Strafen, wenn sie gewisse Dinge nicht tun. Aber wir zahlen als Land, als Gesellschaft nicht für diese Werte. Das bedeutet letztendlich, wir haben in der Landwirtschaft einen Haufen Mehrwerte, die wir aktuell nicht fördern. Wenn wir möchten, dass die Landwirtschaft Wasserschutz, Klimaschutz, Biodiversitätsschutz etc. befördert, dann müssen wir als Gesellschaft dafür zahlen. Das heißt, öffentliches Geld sollte gezahlt werden zur Förderung des Allgemeinguts. Im Englischen gibt es den schönen Begriff oder den schönen Satz Public Payments for Public Goods. Und das ist letztendlich das, was wir wollen.
Nochmal vielleicht kurz zusammengefasst für die Hörerinnen und Hörer. Um der Klimakrise Einhalt zu gebieten, muss neben der Reduktion von Treibhausgasemissionen auch die Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre passieren. Und hier gibt es verschiedene Methoden. Unter anderem kann CO2 durch das von dir schon erwähnte Carbon Farming aus der Atmosphäre entnommen werden. Und dieses Carbon Farming, auch wie von dir schon erklärt, bezeichnet Maßnahmen, die eben zur CO2-Anreicherung im Boden führen. Ein von der EU geplantes Zertifizierungssystem für diese CO2-Entnahme soll jetzt hier Anreize schaffen. Ivo, kompliziertes Wort. Was ist das genau? Wie kann man sich das konkret vorstellen?
Ja, kompliziertes Wort für leider ein noch viel komplexeres, ein noch viel komplexeren Markt letztendlich. Also es geht darum, dass es schon lange einen sogenannten freiwilligen Kohlenstoffmarkt gibt. Das heißt, die Möglichkeit, dass man Emissionen, die an einer Stelle passieren, kompensiert durch entweder andere Emissionen, die nicht passieren, oder andererseits eben durch die CO2-Entnahme, was, wie du sagst, unglaublich wichtig sein wird, weil auch wenn wir heute aufhören und absolut gar nichts mehr emittieren, dann haben wir immer noch ein großes Problem. Das heißt, wir müssen zum sogenannten Drawdown-Punkt kommen, zu dem Punkt, wo wir mehr CO2 entnehmen, als wir hinzufügen. Jetzt hat die EU das Potenzial entdeckt, dass man da über ein EU-weit einheitliches System eine Übersicht und Transparenz schaffen könnte. Das ist prinzipiell etwas, was wir sehr befürworten.
Und weiß man schon, wann voraussichtlich dieses Zertifizierungssystem auf EU-Ebene eingeführt wird?
Noch nicht gesagt. Es wird in jedem Fall ist es ein freiwilliges System. Das heißt, es ist ein System, das wir als Unternehmen nutzen können, aber nicht müssen. Das heißt, die EU wird diesen Markt nicht regulieren, sondern sie wird ein weiteres System anbieten, das hoffentlich eben ein sehr hohes Maß an Integrität und Transparenz hat. Und dementsprechend würde es großen Sinn machen für uns, dieses System zu nutzen. Aber es ist meines Wissens noch nicht definiert. Es wird wahrscheinlich mindestens noch bis zum nächsten Jahr dauern.
Wir möchten ja den Hörerinnen und Hörern im Idealfall nicht nur Wissen vermitteln, sondern eben auch die Frage beantworten, was kann ich tun? Daher auch an dich die Frage, was kann jeder und jede Einzelne tun, um zur positiven Entwicklung der regenerativen Landwirtschaft beizutragen, wenn man nicht gerade selbst Landwirt oder Landwirtin ist?
Da gibt es letztendlich eine sehr klare und nicht ganz überraschende Antwort. Das ist, kauft von landwirtschaftlichen Betrieben, die ihr kennt und wo ihr wisst, was dort passiert. Jetzt werdet ihr sagen, das ist schwierig, ich kenne keine landwirtschaftlichen Betriebe, insofern kann ich das nicht tun. Da gibt es aber wunderbare Wege, das zu lösen. Nämlich mittlerweile gibt es eine Vielzahl an Plattformen, die es erlauben, direkt von LandwirtInnen zu kaufen. Das ermöglicht den LandwirtInnen deutlich mehr letztendlich von der Verkaufsmarge zu bekommen, die normalerweise jetzt im Supermarkt wirklich sehr, sehr gering ist, und ermöglicht euch wiederum zu überprüfen, was passiert da eigentlich und wofür gebe ich jetzt eigentlich Geld aus. Da gibt es Plattformen wie Marktschwärmer in Deutschland und dann gibt es eine weitere Plattform, die sich Crowdfarming nennt. Das ist C-R-O-W-D Farming, die vor allem aus Spanien kommen, aber auch mittlerweile überall in Europa sind und die es ermöglichen, direkt von LandwirtInnen zu kaufen. Und beide Plattformen kann ich sehr, sehr stark empfehlen. Geniale Teams dahinter, sehr, sehr starke LandwirtInnen und das macht einen großen Sinn. Generell würde ich animieren dazu, so wenig Fleisch wie möglich zu essen. Wir essen zu viel Fleisch. Wenn ihr Fleisch esst, was ich wiederum auch verständlich finde, wenn man das einmal in der Woche macht, alle zwei Wochen, einmal im Monat macht, dann kauft dieses Fleisch von regenerativen Betrieben. Es macht einen riesigen Unterschied.
Dann habe ich noch eine bisschen kritische Frage, wenn man so will. Wenn man jetzt 100% regenerative Landwirtschaft hätte, also weltweit nur regenerative Landwirtschaft, würde das nicht zu Nahrungsmittelknappheit führen?
Wir haben möglicherweise, und das, da gibt es noch nicht genug Studien zu, sagen wir für eine einzelne Ackerfrucht gegebenenfalls weniger. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, nur Weizen. Aber eine klassische konventionelle Landwirtschaft würde ja eine einzelne Frucht anbauen und den Rest des Jahres liegt das Feld brach. In unserem Fall ist da eine permanente Rotation. Das heißt, wir haben im Idealfall haben wir ein Agroforstsystem. Das heißt, wir haben Baumreihen, wir haben unseren Weizen, dann haben wir unsere Leguminosen, dann haben wir unsere diese und jene und andere Frucht. Dann haben wir idealerweise noch eine Integration von Tieren. Das heißt, wir haben letztendlich eine viel, viel effizientere Nutzung des Bodens und damit einen höheren Ertrag. Wahrscheinlich sogar der einzelnen Frucht. Das heißt, sogar wahrscheinlich kann der Weizen mithalten mit dem konventionellen Weizen. Der zweite ganz wichtige Aspekt ist, naja, was vergleichen wir denn mit was? Wenn wir sozusagen die konventionelle Landwirtschaft mit zum Beispiel dem Ökolandbau oder auch der regenerativen Landwirtschaft vergleichen, dann wird das häufig, vergleichen wir häufig Äpfel mit Birnen. Wir vergleichen eine konventionelle Landwirtschaft im absoluten Idealfall mit einer regenerativen oder einer Biolandwirtschaft. Aber wir haben kein Idealszenario für die konventionelle Landwirtschaft mehr. Die konventionelle Landwirtschaft kann nicht mit dem Klimawandel umgehen. Und das heißt, die Frage ist eine andere. Würde eine hundertprozentige konventionelle Landwirtschaft nicht zu Nahrungsmittelknappheit führen? Und die Antwort darauf ist 100% ja. 100% ja. Und jetzt haben wir die Frage, wie gehen wir damit um und wie retten wir uns? Und das ist ernst. Also das ist schon eine sehr existenzielle Frage, die wir uns da anschauen.
Vielen Dank. Gibt es noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben möchtest?
Ich glaube, eine wichtige Sache. Sozusagen, ja, es ist ernst. Und einer der Gründe, weshalb ich so gerne in diesem Bereich regenerative Landwirtschaft arbeite, ist, dass es einer der hoffnungsvollsten Bereiche ist, in denen ich hier gearbeitet habe. Die regenerative Landwirtschaft gibt uns ein hoffnungsvolles Szenario in die Zukunft, weil wir auf der einen Seite von einer riesigen Krise sprechen, aber wir haben eben auch ein Hoffnungsszenario, nämlich, dass wir zurückkommen zu einer Art der Landwirtschaft, die Ökosysteme schützt, die Klimawandel bietet, die uns allen eine Kulturlandschaft und eine Verbindung zu Natur gibt, die für uns Menschen einfach psychologisch, emotional extrem wichtig ist. Und insofern möchte ich sozusagen auf den Weg geben, dass wir da ein sehr hoffnungsvolles Szenario haben. Wir können diese Krise nutzen, um daraus eine Transformation hin zu dem zu machen, was wir uns alle letztendlich wünschen.
Vielen Dank.
Danke dir.
Sarah, du hast dir das Interview ja auch angehört und jetzt bin ich ein bisschen gespannt. Hast du vorher schon mal was von regenerativer Landwirtschaft gehört?
Also ja, das habe ich. Weil ich, ist es vielleicht ein bisschen nerdig? Nein. Aber ich habe schon mich ein bisschen damit beschäftigt, weil ich auch zum Thema schon mal was geschrieben habe. Und dieser Ansatz fasziniert mich auch. Also ich folge tatsächlich auf Instagram einem Hof Lebensberg heißen die, die genau sowas machen gerade. Seit ein paar Jahren sind die dabei, nur noch regenerativ zu arbeiten und dann gucke ich immer, was sie gerade machen. Die haben ganz viele Bäume angepflanzt zum Beispiel. Ja, also das ist zum Beispiel ein spannender Aspekt von regenerativer Landwirtschaft, ist, dass die Ackerflächen ergänzen mit Gehölzen und Bäumen. Und das heißt, du hast nie immer einfach nur so eine freie Fläche, sondern es ist alles bedeckt, der Boden ist immer grün, das schützt total vor Hitze, das schützt davor, den Boden auszulaugen, das schützt vor Erosion auch. Mhm. Und insgesamt wird dann so ein System geschaffen, was viel weniger Input von außen braucht. Also es muss weniger gegossen werden, das ist ja auch super fürs Klima zum Beispiel. Und scheint wohl auch sehr effizient zu sein.
Mhm.
Wie ist es denn bei dir? Hast du vorher schon mal was darüber gehört?
Ich habe tatsächlich noch nichts davon gehört, finde aber den Ansatz unheimlich spannend. Was mein Gedanke war, ist, dass es tatsächlich Parallelen auch gibt zu dem, was wir mit dem Meeresboden anstellen. Also in der zweiten Folge habe ich ja mit Rainer Fröse, dem Meeresbiologen, gesprochen. Und da ging es ja um die Grundschleppnetzfischerei und darum, dass die da dafür sorgt, dass der Boden, der Meeresboden zerstört wird und das gespeicherte CO2 wieder ins Wasser abgegeben wird und dadurch die Ozeane insgesamt weniger CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen können.
Mhm.
Das heißt, die intensive Bodennutzung, ob nun unter Wasser oder an Land, führt in beiden Fällen zu einer Verschärfung der Klimakrise. Und ja, das ist mir einfach so als kleines Licht aufgegangen. Und anders als in Bezug auf das Meer gibt es bei der Landwirtschaft ja Grund zum Hoffen, weil er ja am Ende auch gesagt hat, dass immer mehr Landwirte eben diesen Ansatz übernehmen möchten. Und genau.
Ja, also ich meine, Grund zum Hoffen gibt es, glaube ich, immer. Aber tatsächlich sind da die Weichen schon besser gestellt, so klingt das, ne? Dass das jetzt ein Trend ist, der auch in der Landwirtschaft gesehen wird, weil die einfach ja Probleme haben mit ihren Erträgen.
Mhm.
Und das ist ja dann auch sozusagen sein Argument, dass das auch dann mindestens genauso produktiv ist.
Genau. Oder in Ivos Worten, eine Win-Win-Win-Situation.
Eine Win-Win-Win-Win-Situation. Also er sagt auch, also es geht jetzt nicht nur darum, dass die Landwirtschaft so schlimm für den Boden ist ausschließlich, sondern ist auch für ganz viele andere Sachen schlimm, für die Biodiversität und so weiter. Und also es ist nicht nur ein Klimathema, es ist wirklich auch ein Umweltthema. Aber vor allem sagt er, die Chance in der regenerativen Landwirtschaft ist so hoch, was Positives zum Klima beizutragen. Deswegen ist er so ein Fan davon.
Ja, genau. Und das finde ich nämlich auch so faszinierend, dass wirklich dieser, wie wir am Anfang gesagt haben, Klimasünder Landwirtschaft zum Klimaretter wird oder zumindest einen Lösungsansatz im Kampf gegen die Klimakrise darstellen kann.
Ja, es gibt da auch noch andere Meinungen zu. Ich habe das mal versucht zu recherchieren. Ich bin aber dann auch keine Landwirtin. Also wenn ihr da auch noch Feedback habt, liebe HörerInnen, könnt ihr das auch gerne sagen. Es gibt auch traditionelle Landwirte, die das wohl noch eher skeptisch sehen und erstmal gucken, okay, was ist das, und sagen, nicht alle Methoden der regenerativen Landwirtschaft können wir jetzt einfach so eins zu eins übernehmen, aus den unterschiedlichsten Gründen. Da gibt es, glaube ich, auch noch so Methodendiskussionen.
Mhm.
Aber grundsätzlich sagt ja Ivo, dass da das Interesse da ist.
Genau. Und gleichzeitig wird es ja in nicht allzu ferner Zukunft auch Mechanismen geben, die eben hier Anreize schaffen für Landwirte und Landwirtinnen, ihre Felder regenerativ zu betreiben. Also wir hatten ja auch über das EU-Zertifizierungssystem gesprochen. Das heißt, wenn die Landwirtinnen und Landwirte später sagen, ja, wir möchten unseren CO2-Ausstoß kompensieren, dann können sie das durch Methoden der regenerativen Landwirtschaft tun. Also hier wird schon verstärkt in die Richtung gearbeitet, dass es eben in Zukunft mehr regenerative Landwirtschaft oder mehr Ökolandwirtschaft gibt.
Ja, übrigens ist das eigentlich auch ein, das fand ich ganz spannend, eigentlich ein Back to the Roots, was sie jetzt machen. Es ist nämlich tatsächlich so, dass die Landwirtschaft ganz ursprünglich auch mal nachhaltig war.
Mhm.
Wusstest du das, Alina?
Nein.
dann erkläre ich dir jetzt. Das habe ich nämlich gelernt von Knut Ehlers, einem Agrarwissenschaftler vom Umweltbundesamt, den ich mal zu dem Thema interviewt hatte. Und zwar ursprünglich war in Europa vor allem Wald. Das ist nicht so wahnsinnig vielfältig. Und dann kam die Landwirtschaft und dann gab es Ackerbau und Beweidung. Und erst dann entstand diese vielfältige Kulturlandschaft, die auch für viele Tiere und Pflanzen zum Lebensraum wurde. Und erst dann entstanden zum Beispiel auch Heiden oder Magerwiesen oder so etwas. Also eigentlich war es erstmal positiv und die Landwirtschaft war da auch wieder sozusagen für Vielfalt.
Und dann kam der Kapitalismus.
Dann kamen erstmal zwei Weltkriege. Und dann war der Fokus ganz klar, wir müssen die Leute satt kriegen. Ne?
Ja.
Und da ging es nur noch um Effizienz und dann kam der Kapitalismus, klar. Genau. Mhm. Und so stehen wir da heute, wo wir sind, und gehen hoffentlich wieder ein bisschen back to the roots.
Das wäre eigentlich auch ein schöner Titel für diese Folge.
Hast du recht, Anna.
Müssen wir uns mal überlegen. Ja, Sarah, was hast du denn jetzt aus dem Gespräch für dich mitgenommen?
Ja, also auf jeden Fall, dass regenerative Landwirtschaft wirklich wichtig ist und mehr werden muss und dass wir wieder zurück zu einer vielfältigen Landwirtschaft müssen, die auch sich um den Boden kümmert. Und ich bin da ganz positiv, dass das sich auch so entwickelt.
Ja, ich habe auch so ein Gefühl, ich habe jetzt auf jeden Fall auch gelernt, dass eine regenerative Landwirtschaft unverzichtbar ist im Kampf gegen den Klimawandel und dass es aber hier schon viele Bestrebungen in diese Richtung gibt, was mich sehr hoffnungsvoll stimmt.
Und als kleine Challenge könnte ich mir vorstellen, liebe Alina, Ivo hatte ja ein paar Seiten genannt, wo man auch direkt von den Höfen kaufen kann und vielleicht auch von Höfen, die schon regenerative Landwirtschaft betreiben. Vielleicht nehmen wir uns das immer als Hausaufgabe mit und gucken mal, was gibt es da und können wir vielleicht zukünftig auch das eine oder andere darüber bestellen. Was denkst du?
Ja, das ist eine super Idee und ich werde auf jeden Fall mal auf den Seiten schauen und mir meine erste Box bestellen.
Ja, wir können ja mal gucken, was da gibt und dann berichten wir einfach in der nächsten Folge.
Und wenn ihr euch uns anschließen wollt und auch bei der Challenge mitmachen möchtet, dann bestellt doch auch eine Box, vielleicht für eure Familie, und schickt uns ein Foto und verlinkt uns perspektiven-podcast. Das war's mit unserer vierten Folge von Und jetzt? Der Perspektiven-Podcast. Es war schön, dass ihr dabei wart und wir hoffen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Wenn ihr mehr über das Thema erfahren wollt, guckt einfach in die Shownotes. In der nächsten Folge geht es um Fleischalternativen und um die Frage, wie klimafreundlich und gesund sie sind. Was sind eure Erfahrungen mit Ersatzprodukten? Schreibt uns gerne auf Instagram. Unseren Kanal findet ihr unter perspektiven-podcast. Wir freuen uns auf euch und bis zum nächsten Mal.
Und jetzt? Der Perspektiven-Podcast ist ein Podcast von mir, Sarah Krüger,
und mir, Alina Jensen. Kooperationspartner ist Alex Offener Kanal Berlin.
Alex Berlin. Mehr als ein Sender.